nicht mehr ist als früheren Fällen der Plan, denn ich kann auch sozusagen das Optimum, der Lernmotivierung im Bereich der Arbeitspädagogik vor. Das hatten wir letztes Mal in der Diskussion schon angesprochen, als praktisch darum, dass die Leute selber sich an der Arbeitsgestaltung beteiligen. Das käme dann vor allem in Punkt 3. Soweit also die Gliederung. Erstens extrinsische Motivation in der Arbeitspädagogik. Zweitens Möglichkeiten der Förderung intrinsischer Motivation. Drittens dann Konsequenzen bzw. Abschlussbemerkungen. Ja, zunächst mal ist es natürlich so, dass diese Unterscheidung extrinsisch, intrinsisch vor allem ein Konzept für die Schulpädagogen ist. Ne? Darum fällt uns dabei auch das meiste ein. Extrinsische Belohnung heißt also Fleißbillett oder gute Note oder sowas. Extrinsische Bestrafung heißt was auf den Finger oder schlechte Note. Und dergleichen haben wir natürlich in der Arbeitspädagogik im Prinzip nicht. Ja. Die Belohnungen, die wir in der Arbeitspädagogik haben, ist nur weniger ein Lob vom Lehrer, gegebenenfalls auch weniger eine gute Note in einem Zertifikat, sondern es sind die Belohnungen des Lebens, wie man schon so schön sagt. Das ist eben, dass man einen Job kriegt, dass man auch in dem Job Karriere macht, dass man in dem Job gutes Geld verdient. Ja. Und das ist natürlich mehr als Noten und Bonbons. Das heißt, extrinsische Motivation spielt in der Arbeitspädagogik selbstverständlich und natürlich eine wichtige Rolle. Diese Plus-Minus-Einteilung, die wir da in der Schulpädagogik haben, die können wir gleich mal vergessen. Das können Sie vielleicht auch an sich selbst beurteilen. Warum studieren Sie Informatik? Ich hoffe mal, dass Sie auch aus inhaltlichem Interesse studieren, also auch intrinsisch motiviert sind. Aber Sie würden es natürlich nicht tun, wenn Sie nicht auch erwarten würden, dass Sie als Diplom-Informatiker einen Job kriegen. Hoffentlich täuschen Sie sich dann nicht und dass Sie gut Geld verdienen und so weiter und so fort.
Ja? Das ist ja nicht so, dass man generell extrinsisch handelt, weil man immer irgendwelche Erwartungen hat an die Interessen. Zum Beispiel, man studiert ja auch Informatik aus Interesse, um dann später entweder Anerkennung zu bekommen oder vielleicht auch irgendwie Selbsterfüllung oder sowas. Man ist ja dann doch irgendwie da.
Ja, das ist, ja. Aber warum ist denn der Anbieter vom 11. September und 5. September reingebracht?
Naja, auch um Selbstbefriedigung zu haben.
Naja,
aber... Also Selbstmordattentäter sind wahrscheinlich ein falsches Beispiel. Sagen wir nicht das günstigste Beispiel für Lern- und Lehrmotivation. Ihr könnt euch sicher darauf einigen, dass halt solche Scheidungen immer ein bisschen problematisch sind.
Ja, aber ich meine, kann ich noch ganz kurz, also ich meine, das ist ja so, für den Attentäter war das wahrscheinlich eher eine Ehre und wahrscheinlich gleichbedeutend mit vielleicht, wenn du Informatik studierst, mit deinem Diplom im Endeffekt, weil für ihn ist das praktisch dieses Harakiri oder was weiß ich nicht was, wie man das nennt, ist es praktisch das Aufsteigen in eine andere Ebene. Du musst mal überlegen, was ihm beigebracht wird. Und was er auch davon mitnimmt.
Also Platz im Himmel und in
der genau, du gehst praktisch einfach von dem Schlechten, von dem Erdischen, also vom Irdischen, hoch zu dem Besseren.
Ist das trotzdem eine intrinsische Motivation, weil die doch nur im Kopf stattfindet, oder?
Ja, wie soll er denn intrinsisch motiviert sein? Also soll er irgendwie jetzt mal interessiert sein, wie das so ist, ein Flugzeug in den Hof auszufliegen?
Ja. Also, ich lerne jetzt mal Flugzeug fliegen, weil ich das möchte.
Ich würde sagen, zumindest hinter die Züge gucken, aber schon Bau gesagt. Nein, das ist natürlich schwer trennbar. Ne? Wenn wir aber sowas wie also Erfüllung von inneren Wünschen, Selbstbefriedigung und so, ja, Selbstverwirklichung, irgendwo zuordnen, dann gehört das bestimmt zu intrinsisch. Ja?
Ach so, okay.
Alle Art von quasi von außen wird einem was gesagt. Ja? Bis hin zur religiösen Seite beim Selbstmordattentäter, das ist dann eher extrinsisch. Ne? Aber alle diese Scheidungen, es ist immer so im menschlichen Leben, da gibt es natürlich schwierige Überschneidungspunkte. Denken Sie zum Beispiel daran, Sie tun was, weil ein von Ihnen wirklich hochgeschätzter, gar geliebter Mensch das von Ihnen möchte. Ja, das ist natürlich erstmal extrinsisch, aber es ist dann schon sehr persönlichkeitszentral. Können Sie sagen, es hat sicher seine intrinsischen Anteile. Ne? Aber in der Arbeitspädagogik ist extrinsisch relativ klar. Ich will einen Job, ich will einen guten Job, ich will Ansehen haben und ich will Geld verdienen. Ne? Und das sind ja keine Motive, die man abwerten sollte. Da wäre man einfach irgendwie lebensfremd. Und insofern tut man das auch. Ja? Ich meine, es gibt natürlich Fälle, wo Leute tatsächlich etwas studieren, was man als brotlose Kunst bezeichnet. So, weiß ich, Kunstwissenschaft oder als ich anfing, war das Psychologie. Ja? Und zurzeit ist es auch wieder ziemlich Psychologie. Aber so ganz ohne Hoffnung, wenigstens für mich, wird das eine extrinsische Belohnung geben, wird das auch in den meisten Fällen nicht sein. Ja? Das ist dann meistens der Streit, den man mit den Eltern hat, die sagen, du hängst da uns auf den Geldbeutel und was ich selber denke, natürlich wäre ich Professor und ich schätze den Job. Ja? Also das sind die Punkte, die einfach im Berufsleben eine Rolle spielen. Und das kann natürlich ziemlich dramatisch werden, wenn der Chef zu seiner Sekretärin sagt, also entweder lernst du jetzt auch mit diesem Windows XP und dem entsprechenden Office umzugehen oder du fliegst. Ja? Dann kann man eigentlich nicht mehr sagen, ja, man sollte möglichst nicht auf extrinsische und so weiter hören. Das ist schlicht dann einfach Notwendigkeit. Ja? Ob es sehr motivierend wirkt, das ist andererseits wieder die Frage, aber schlicht die Angst vor der Arbeitslosigkeit bewirkt dazu, dass natürlich viele Leute sehr viel im Bereich der Arbeitspädagogik lernen, ja, inklusive all dieser ziemlich sinnlosen Umschulungskurse, die sie vom Arbeitsamtsverordner kriegen. Das Problem ist dann aber noch ein zusätzliches, ja. In der Schule kann ich ja einer nicht vorhandenen intrinsischen Motivation, wie gesagt, durch defensives Lernen entgehen. Also ich tue so, als ob ich lernen würde, während ich in Wirklichkeit unter dem Tisch den Cartoon lese und ich gucke, dass ich mich durch die Prüfung möglichst gut hindurchmogle. In der Arbeitspädagogik ist das sehr viel schwieriger der Fall. Ja? In der Hochschule geht es vielleicht ja noch, auch besser in Studiengängen, wo es mehr aufs Bluffen und Schwätzen als auf konkrete Kenntnisse ankommt, aber da kann man es noch versuchen. Ja? Aber stellen Sie sich vor, ein Präzisionsschweißer, ja, also einer, der Maschinenschlosser ist, wird zu einem Kurs Präzisionsschweißer geschickt. Da wird er darin ausgebildet, dass er solche Behälter schweißen kann, in die dann irgendwas mit Überdruck reinkommt. Ja. Der kann nichts quasi Lernerfolge vortäuschen und dann seinen Job als Präzisionsschweißer machen. Das erste oder zweite oder mindestens dritte Ding, das er produziert, wird explodieren und dann einigen Schaden anrichten. Ja? Also auch dieses heißt, defensives Lernen ist im Bereich der Arbeitspädagogik nur schwer möglich, weil eigentlich alles einem gewissen Praxistest. Natürlich gibt es da auch im richtigen Berufsleben Ausnahmen. Die berühmteste Ausnahme sind natürlich diese ganzen Management-Seminare, ja, wo man ja die Leute meist wegen schlechter Führungsqualitäten hinschickt und dann tun sie eben erzählen, wie toll das Seminar war und einige Floskeln davon verwenden. Ansonsten verhalten sie sich genauso schweinisch gegenüber ihren Untergebenen wie vorher. Ja? Also das war dann defensives Lernen. Aber das sind dann schon eher Ausnahmen. Ja? Das heißt also zusammengefasst, Sie können extrinsische Motivation im Bereich der Arbeitspädagogik nicht vermeiden. Ganz im Gegenteil, man muss anerkennen, dass das eine durchaus sinnvolle Sache ist. Allerdings eben mit dem Zusatz, dass man auch das defensive Lernen im Bereich der Arbeitspädagogik häufig nicht anwenden kann, es sei denn, man ist relativ weit oben. Die Konsequenz daraus kann eigentlich sein, sich dessen bewusst zu sein, aber trotzdem zu versuchen, halt auf intrinsischer Motivation etwas mehr aufzubauen, als es vielleicht sonst immer der Fall ist. Das heißt, die allgemeine Lernmotivation und das inhaltliche Interesse im Bereich der Arbeitspädagogik eben besonders anzusprechen. Wenn wir jetzt also zur Lehrmotivation gehen, so muss man natürlich sagen, auch die Lehrmotivation hat im Bereich der Arbeitspädagogik ihren Grund. Man hat halt den Job oder man hat es halt aufgeheizt gekriegt, dass man auch noch Ausbilder macht oder dass man jetzt diesen Kurs über das neue Softwarepaket macht. Ja. Dieses kann natürlich auch nicht negiert werden. Das Problem ist nur, dass der Lehrende natürlich trotzdem eine schlechte Lehre abliefern kann. Ja. Und das tut er natürlich immer dann, wenn die Motivation wirklich rein extrinsisch ist. Also wenn er es halt nur tut, weil er muss, ja. Oder gar noch, wenn er auf den Job geschoben ist, weil er nichts anderes kann. Sie wissen ja, who can das, who cannot teach es. Es kann Ihnen natürlich auch passieren, dass die Lehrmotivation relativ schnell ihm verschwindet. Ja. Vielleicht hatte er sie mal, aber sie verschwindet relativ schnell. Und zwar schlicht durch unmotivierende Lernende. Ja. Da mag er sich dann also erstmal schon versuchen anzustrengen, aber er verliert dann eben schnell die Lust. Und wenn er nur extrinsisch ist, verliert er ganz schnell die Lust. Ja. Und deswegen kann man immer nur darauf hinweisen, auch was die Lehrmotivation betrifft, es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Die Lehrmotivation steigt an, wenn man positive Rückmeldungen kriegt, und sie sinkt, wenn man negative Rückmeldungen kriegt. Komme ich dann bei der intrinsischen Motivation noch ein bisschen drauf. Aber zunächst mal ist es das ja auch wieder eine Sache der Lernmotivation. Okay, soweit also zur extrinsischen und damit zu unserem ersten Punkt. Jetzt bei aller Anerkennung, dass extrinsische Motivation eine Rolle spielt, wie kann ich denn jetzt die intrinsische fördern? Also Sie haben da so einen Weiterbildungskurs, Sie können auch in die berufliche Ausbildung gehen. Was wäre ein Ansatzpunkt? Was würden Sie sagen? Wie kann ich auf intrinsische Motivation setzen?
Ja? Na, wenn man jetzt also so einen schönen Berufszweig jetzt, also Leute aus einem schönen Berufszweig weiterbildet, indem man mal kurz vorher so eine Diskussion veranstaltet, warum die Leute überhaupt den Beruf ausüben, dass man auch wieder so ein bisschen in die Schiene kommt, ja, warum mache ich das eigentlich, weil mir das ja Spaß macht, weil mich das interessiert. Und dann kann man eventuell auch fragen, was die Leute jetzt noch mehr interessieren würde oder mehr interessieren würde, und so ein bisschen auf diesen Interessensaspekt.
Ja. Genau, also den Interessensaspekt in der Weise fördern, dass man gewissermaßen sagt, ihr macht ja das deshalb, weil ihr das auch interessant findet, und besonders interessant wird es eben dann, weiß ich, mit der neuen Software oder mit der neuen Technik, oder da hat sich jetzt einfach in dem ganzen Fachgebiet was Neues und Interessantes getan, objektorientierte Programmierung, und das müsst ihr euch doch eigentlich auch interessieren, ob das ein Fortschritt ist und so. Ja? Das wäre sicher eine Möglichkeit, ja. Worauf würden Sie sonst noch setzen? Ja?
Züge zur normalen alltäglichen Arbeit herstellen.
Züge zur alltäglichen Arbeit herstellen.
Ja? Zeigen, dass da irgendwie eine Weiterbildung
stattfindet. Ja, dass da manches, was einen bisher geärgert hat, was boring war, ja, jetzt besser läuft damit. Hm? Wie sieht es denn, würden Sie auf die generelle Lernmotivation, auf sowas, ihr seid doch neugierig und wollt Neues erfahren, setzen? Jetzt ohne Fachspezifik und Ähnliches? Wir haben ja anfangs gesagt, es gibt sowas wie den Explorationstrieb des Menschen.
Ja, ja, man kann das sehr speziell machen auf das Thema, was man jetzt vorstellen will. Also wenn zum Beispiel jetzt eine neue Software ist, kann man auch so eine Art Ratequiz machen. Also das, was im Prinzip die Werbung immer schon so vorab macht, wo man immer so kurze Ausschnitte kriegt und gar nicht weiß, worum es eigentlich geht und dann neugierig wird. Also worauf das jetzt hinauslaufen soll, sozusagen.
Das wäre so ein Ansprechen von Neugierigkeit oder generell Motivation. Ja.
Also wozu führt das eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bauarbeiter werde, nur mit dem Hintergedanken, dass ich mir später mal günstig ein Haus selber schaffen kann? Mhm. Wäre es auch intrinsisch eher, oder?
Nee. Das wäre schon extrinsisch.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Mehr eine äußere, nicht aus der Sache selbst kommende Sache ist. Wenn Sie
ja, weil so wäre es ja so, dass ich sage, ich könnte mir unter normalen Umständen gar kein Haus bauen.
Ja, klar. Wenn Sie es aus Geld gründen würden, wenn Sie sagen würden, ich will mir ein wirkliches Superhaus bauen, also ein Öko, super, bequem und so weiter, ja, dann kommt da natürlich was Extrinsisches, was Intrinsisches rein. Ne? Aber wenn es quasi nur ist, ich will das am besten so hinkriegen, würde ich sagen, das ist
extrinsisch. Ja? Diese generelle Neugier überhaupt verlassen. Ja. Das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Sobald es dann anstrengend und schwierig wird, ist doch meistens die Neugier sowieso weg. Und dann denkt man, okay, dann halt auch nicht.
Sie brauchen sich nur an Ihre wahrscheinlich vorhandenen Versuche erinnern, eine Fremdsprache zu lernen, wenn Sie nicht gerade also einen wirklichen Grund hatten, dass Sie das beruflich brachten oder in das Land gegangen sind. Wird das wahrscheinlich scheitern. Ja. Ich weiß nicht, wie viele dieser schönen Lernkassetten lernen Sie Französisch, Italienisch oder sonst das. Ja. in den Bücherschränken liegen und über die erste CD oder ähnliche, die ersten zwei Stunden sind wir nicht rausgekommen. Ging mir natürlich auch so. Das heißt, sich nur darauf zu verlassen, der Mensch will weiter lernen, das funktioniert nicht sonderlich gut. Es muss da irgendein Zusätzliches dazu kommen. Also Sie können sagen, die Quelle fließt schon, ja, also aus allgemein menschlichen Gründen, aber Sie brauchen da immer sowas wie ein kleines Schwungrad, das dafür sorgt, dass da auch ständig was in ernstzunehmendem Maß rauskommt. Und das ist eben dann tatsächlich die berufliche Seite, ja, die Frage, wie geht es da überhaupt weiter oder ähnliches. Also verlassen Sie sich nicht auf die allgemeine Lernmotivation und wenn, dann nur in relativ abstrakter Weise, denken Sie dran, es bedarf immer eines zusätzlichen Anstoßes, eines gewissen Schwungrades. Wollten Sie noch was
erwähnen? Ja, ich möchte gerade, wenn man jetzt am Anfang von so einer Lehrveranstaltung eben die Ziele nennt, also als Motivation, dass man sagt, also wenn ihr jetzt hier durch seid, dann könnt ihr das und das. Mhm. Und die Leute sagen dann, naja, und das ist toll und so. Was ist, ist das dann eher intrinsisch aus der Sache an sich oder ist es dann extrinsisch, um zu sagen, wie dann kann ich.
Wenn Sie sagen, ihr kommt dann in eine höhere Lohnstufe,
also zum Beispiel, wenn der Kurs vorbei ist, könnt ihr mit dem Office-Paket umgehen oder so.
Genau. Ja. Aber das erlebt man dann schon. Also zum Beispiel, um wieder unser altes Beispiel mit den CNC-Maschinen zu bringen. Ich habe noch keinen Menschen, der an der Werkzeugmaschine gearbeitet hat, den es nicht interessiert hat, wie diese Dinger funktionieren. Ja? Natürlich hatte er dann Angst und kapiere ich das und ich bin ja kein Informatiker und da soll ich eventuell Programme selber erstellen oder wenigstens interpretieren. Das kommt dann natürlich wieder negativ dazu, aber erstmal interessiert einen das schon. Ja? Dieses komische Glitzerding da mit diesem komischen Ansatz, wie das funktioniert. Insofern kann man natürlich sowas durchaus immer voraussetzen. Aber wie gesagt, auch in dem Fall ist es ja sein spezieller Beruf, für den er sich hoffentlich dauerhaft interessiert, der auf dem man da gewissermaßen aufbaut, im Sinne von Vormittag. Ja. Das Zweite ist jetzt natürlich, wenn Sie nur sagen, da gibt es jetzt was Interessantes, Neues, ja, das hat sich technisch weiterentwickelt, ja, dann würde ich behaupten, reicht das auch noch nicht, um wirklich jemanden zu motivieren. Ja. Das setzt auch ein bisschen zu sehr auf das allgemeine Lernmotiv. Ja. Man muss quasi auch den Eindruck vermitteln, es geht mit dem, was da Neues dazu kommt, in irgendeiner Weise besser. Ja, den Eindruck werden Sie zum Beispiel, wenn jemand Windows NT mit Office 97 kann und ihm dann XP beibringen wollen, nur sehr schwer vermitteln können. Ja. Aber ansonsten ist das wirklich eine Voraussetzung. Ja.
Ein gutes Beispiel XP, wenn das so der Fall ist, dass derjenige oder diejenige, die es lernen soll, in der ersten oder zweiten Stunde merken, dass es eigentlich wirklich im Gegensatz zu den Dingen, die sie früher benutzt haben, Rückschritt ist, ja. Zwar mit moderner Wirkung verspricht, ja, aber eben
im Grunde genommen
schlechter ist als die selbst, die ihre Anwendung, ja, dann kann man ja da eigentlich schlecht nochmal.
Dann kann man eigentlich schlecht durchmachen. Genau. Das heißt, es muss hinter der Geschichte, hinter dem Versprechen, dass das besser ist, auch Substanz sein. Das muss tatsächlich besser werden.
Ja. Ja, wenn das nicht so ist. Deutschland was beibringen soll, ja. Das ist jetzt auch so von meinen Wegen, was ich aber vielleicht auch interessant finde, was aber zu der Arbeit nicht passt und für die Leute eigentlich nicht rutschen, die
nicht gehen, das mal. Dann lassen Sie das sein. Also da würde ich dann sagen, auf eine hohe, zumindest intrinsische Motivation können Sie dann nicht mehr setzen. Dann können Sie natürlich mit den Druckmitteln arbeiten. Ne? Das Problem ist natürlich, was macht mein Arbeitsplatz? Ja? Natürlich, extrinsisch ist klar, wenn ich mehr Geld dafür kriege, ist auch, wie gesagt, legitim, das braucht man nicht abwerten, aber darum geht es uns ja jetzt nicht. Es geht uns ja jetzt gewissermaßen um das intrinsische Motivationspotenzial. Was würden Sie sagen, macht einen Arbeitsplatz besser, sodass ich darauf aufbauen kann?
Ja, wenn er, also eigentlich jeder Arbeitsplatz beinhaltet ja so ein bisschen was von dem, für was ich mich interessiere und ein bisschen was von dem, was ich so mitnehmen muss, also als quasi notwendiges Übel. Mhm. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, an der Maschine arbeite oder so, interessiere ich mich vielleicht für die Herstellung des Werkstoffs, aber dazu gehört eben noch Reinigung, Wartung und so weiter von der Maschine, was mich vielleicht nicht so interessiert. Und dass man dann sagen kann, dass man eben diesen Sollteil so ein bisschen verringern kann und dann diesen Hobbyteil, sage ich mal, mehr ausarbeiten
kann. Ja, den unattraktiven Teil verringern kann. Also das, was man da blödsinnige Wartezeiten
also
hat.
Zum Beispiel
irgendwelche monotone
oder Wartungsmodus oder so, der
ja
wirklich schneller geht.
Genau, ja. Also sie müssen quasi zeigen, dass die Arbeitstätigkeit auch wirklich in irgendeiner Weise weniger belastend wird. Noch besser ist natürlich, wenn sie zeigen können, dass die Arbeitstätigkeit abwechslungsreicher ist, dass sie mit den neuen Werkzeugen, mit dem neuen Programm oder so eine Menge mehr Sachen machen können, worüber sie sich eigentlich schon immer geärgert haben, dass sie es nicht machen können und so. Noch besser wird es natürlich, und das ist ja etwas, was wir schon bei Arbeit und Persönlichkeit diskutiert haben, wenn sie zeigen können, dass der Handlungsspielraum durch die neue Einführung organisatorischer oder technischer Art steigt. Also wenn sie sagen können, dass, da kannst du jetzt mehr selber entscheiden, da kannst du mehr selber gestalten, da kannst du gegebenenfalls sogar auch mehr verantwortlich sein für bestimmte Dinge. Sie erinnern sich, das spielt bei Arbeit und Persönlichkeit eine große Rolle. Wir haben ja gesagt, Arbeitsplatz mit größerem Handlungsspielraum und geringerem Stress sind besser für die persönliche Entwicklung. Geheime Morse-Botschaften. Zurzeit kracht es ja an allen Ecken und Enden in dem Haus. Und das können Sie jetzt natürlich auf die Lernmotivation übertragen. Ne? Wenn man die Perspektive hat, dass man einen größeren Handlungsspielraum und geringeren Stress hat, geringerer Stress ist das, was wir erörtert haben, größerer Handlungsspielraum heißt, die Geschichte wird ein bisschen lebendiger, wird etwas abwechslungsreicher, wird so gestaltet, dass ich nicht mehr so viele Vorschriften zu befolgen habe, sondern mehr entscheiden kann, dann ist das in der Tat ein sehr großer und eigentlich aus arbeitswissenschaftlicher Sicht der größte Motivator, ja? Das wir da haben. Also das Versprechen eines besseren, inhaltlich besseren Arbeitsplatzes. Das wird jetzt oft ausgespielt, insbesondere in der ganzen Humanisierungsdebatte, gegen sowas Profanes wie mehr Geld kriegen und so. Da gab es dann immer irgendwelche Manager, die gesagt haben, wir wollten die Arbeit humanisieren und die wollten bloß eine Gehaltsstufe höher kommen. Ja? Das ist natürlich Unsinn. Ja? Es muss natürlich ein höherer Handlungsspielraum, eine höhere Verantwortung dann letztlich auch wieder, wenn man aufs Extrinsische guckt, sich auszahlen, dass man nicht mehr Geld kriegt. Aber andersrum stimmt es schon. Der deutlichere Motivator ist, wenn es eine bessere und verantwortungsvollere Tätigkeit wird, verglichen jetzt mit, okay, wenn du das machst, kriegst du also eine Lohnstufe höher. Also so rum stimmt es, aber andersrum darf man es nicht vernachlässigen. Das heißt natürlich häufig auch, es wirkt motivierend, wenn die Tätigkeit abwechslungsreicher wird, wenn sie vielfältiger wird. Wenn man noch ein bisschen was anderes tut, als den ganzen Tag am Computer sitzen und da irgendwas reinhacken, wenn man auch mal wieder rauskommen kann und sich was angucken, etc., etc., hängt immer mit den jeweiligen Arbeitsorganisationsformen zusammen, ist aber in vielen dann doch eine ganz wichtige Sache. Nun gibt es also auch noch den großen Satz von Theorie, die besagt, ein wichtiger Arbeitsmotivator ist, dass die Tätigkeit irgendwie sinnvoll, gesellschaftlich nützlich ist. Was halten Sie denn davon? Sowas wie Blick auf das Ganze, Blick auch auf persönliche Selbstverwirklichung, wie Sie gesagt haben und so. Ja?
Ja, also bei allen, die glauben, das gute Menschen, aber ich glaube, das ist dann eher extrinsisch. Also, dass man dann, dadurch, dass man das, sag ich mal, eine sozial wichtige Tätigkeit tut, vielleicht auch mehr auf das Ansehen hofft, als
auf mehr Ansehen
das
hofft,
jetzt, ja. Oder auf, weiß ich nicht.
Steuervergünstigung. Also ich weiß nicht, also zum Beispiel eine Verbesserung des sozialen Kontaktes finde ich eher intrinsisch, weil schließlich möchtest du ja eine schöne Atmosphäre haben. Also es ist nur ein reiner Interessenssache. Du möchtest ja nicht wirklich Anerkennung. Und das ist zwar auch noch ein Nebeneffekt. Deshalb kann man eigentlich fast schon sagen, dass extrinsisch immer mit Hand in Hand geht mit intrinsisch. Ja. Also du kannst es nie wirklich trennen. Das ist das Problem. Du kannst nur sagen, es tendiert eher zu intrinsisch oder eher zu extrinsisch. Deshalb kann, also ich bin ganz klar der Meinung, dass das eher intrinsisch ist als extrinsisch, weil im Vordergrund steht nicht so, ja, ich bin der King, ich möchte jetzt hier von meinem Arbeitskollegen hier der Mitarbeiter der Woche sein oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass du eine gute Atmosphäre schaffst und dich wohlfühlst.
Die Frage ist, ob du es für dich selber und andere tust oder nur für andere.
Also der Sie nehmen jetzt eigentlich schon meinen nächsten Punkt vorweg, sowas wie guter sozialer Kontakt, Förderung des Betriebsklimas, dadurch, dass wir alle was Zusatz lernen, ja, ist ja was anderes als sowas wie, ich bin motiviert, weil das wirklich gesellschaftlich nützlich ist, was ich tue. Ja. Also nehmen Sie diese ganzen neuen New Economy Firmen, wenigstens in ihrer Gründungsphase, hatten sie ja alle einen super Kontakt untereinander, gesellschaftlich nützlich war das wahrscheinlich nie und konnten sie ja auch nicht selber vermitteln. Ja. Aber trennen wir es mal. Es geht jetzt wirklich um den gesellschaftlichen Nutzen. Ja.
Glaube ich, ein sehr negatives Bild. Ich glaube, das wird mal gar nichts, abgesehen mal von so ein paar Trendgeschichten. Ich sage jetzt mal irgendwie ein Stichwort, ich weiß jetzt nicht, wie man das im arbeitspädagogischen Kontext bringen kann, ja. Zum Beispiel Mülltrennung vor ein paar Jahren, da wäre jeder darauf eingestiegen, hätte es erkannt, das ist gesellschaftlich sinnvoll und wenn ich das gut umsetzen kann, dann werde ich das auch tun.
Aber Müllfahrer werden Sie trotzdem nicht gehören wahrscheinlich.
Das nicht, also da hört es aber auf jeden Fall sehr schnell wieder auf, weil es dann wirklich belastend wird persönlich, ist vorbei mit der Motivation.
Aber vielleicht ist die Motivation ja anders, wenn man quasi alles extern hat. Das heißt, man ist schon Milliardär und weiß nicht, wohin mit seinem Geld.
Dann werden Sie doch noch Milliardär,
ja? Nein, ich meine jetzt nicht so, aber man ist dann halt gemeinnützig oder halt mehr oder weniger irgendwie das Wohl von der Gemeinschaft in Sinn hat, als unbedingt, wie kriege ich mir jetzt eine neue Jacht zu, weil wenn ich eine Jacht habe, dann kann ich es auch verkaufen.
So wie dieser Multimilliardär, der durch die Gegend fährt und irgendwelche Opernhäuser
beschreibt. Ja, so ähnlich, ja. Ja, gut. Das ist ja sicherlich auch nicht, weil ich da irgendwie direkt was versprechen.
Ja, den haben wir in der Arbeitspädagogik halt auch nicht, ne? Diesen Multimilliardär. Ja, insofern müssen wir den auch ausklammern. Aber ist es wirklich so, wie er sagt, dass eigentlich sowas wie sozialer Nutzen keine Rolle spielt? Okay.
Mit der Einschränkung, wenn es wenig kostet und ich durchaus anerkenne, dass es sinnvoll ist, dann wäre es gut. Wenn ich einmal aber doch mich ziemlich verbiegen müsste, vielleicht auch zum Positiven, aber also erstmal verbiegen, sind eher schwarz.
Ja. Jetzt gucken Sie sich mal Tätigkeiten an wie Krankenpfleger, Altenpfleger. Schlechte Arbeitsbedingungen, schlicht aus der Sache her, da muss man nachts auch noch Schicht machen, bezahlt wird es auch nicht so gut. Warum gibt es die dann überhaupt noch, wenn sozialer Sinn kein Motivator ist? Sagen Sie, die machen das bloß, weil ihnen nichts anderes einfällt oder so?
Man braucht welche. Dementsprechend gibt es Jobs.
Machen das bloß aus eigenem Interesse.
Ja, das sieht man ja auch. Das machen auch immer mehr Ausländer und so weiter und so fort. Mhm. Und da findet man ja auch immer mehr Motivierte, sag ich mal jetzt.
Koreaner.
Keine Ahnung, so. die sich da finden und sagen, ich möchte heute Krankenpfleger oder Pflegerin werden. Also, es gibt sicherlich viele, aber das ist ja meistens auch familiebedingt oder so.
Wenn es in der Familie liegt oder so.
Ja. Also ich weiß nicht, den Trend kann ich irgendwie nicht sehen, weil ich habe selbst in meinem Freundeskreis irgendwie viele, die halt so wirklich, also Hebammen sind und sowas und die macht das wirklich Spaß. Ja. Die wissen zwar auch wirklich, dass es hart ein Knochenjob ist, aber die jedes Mal eine Geburt zum Beispiel zu erleben, ist auch einzigartig.
Okay, das ist aber noch was anderes als ein Altenpfleger.
Wieso? Ist aber auch im sozialen System.
Ja.
Das ist genau das Gleiche. Du bist im Krankensystem integriert. Das ist genauso wie das zum Beispiel das Zivildienstprinzip. Das ist auch ein reines soziales System. Du musst leider hin, das ist jetzt wiederum ein Zwang. Aber zum Beispiel Frauen können ja auch den Dienst in der Armee zum Beispiel tun. Oder soziale Jahr. Und es wird gemacht, garantiert. Einerseits, um Erfahrung zu sammeln, andererseits auch, um Leuten zu helfen, also einfach, um Impressionen zu bekommen.
Also da möchte ich sagen, ich habe selber Ziele gemacht. Ich würde sagen, 80% der Altenpflegerinnen und hat nicht nochmal die Möglichkeit, nochmal was anderes zu machen. 100%ig nicht. Das ist so eine Scheiße, die ich am Wasser für die Bezahlung, das ist. Also,
nur gut, nun kriegt ein Zivi ja eh besonders wenig. Ja.
Nee, ich rede jetzt nicht, für Zivi war das klasse. Ich rede jetzt von den
richtigen Altenpflegern. Ja.
Ja? Also meine Mutter und zwei von meinen Onkels und deine Tante sind auch Alten- und Krankenpfleger und ich glaube nicht, dass sie den Job noch freiwillig machen würden, wenn sie nicht etwas soziales Engagement hätten, weil das ist so ein Knochenjob und ich glaube nicht, dass man da so nur wegen dem Geld deswegen den Job noch machen würde. Da würde man
also man wäre zumindest ziemlich wahnsinnig, wenn man das Geld deswegen machen würde. Ja. Also es gibt offensichtlich rein empirisch, wie immer wir das bewerten, Klammer auf, Gott sei Dank, aber trotzdem, ja, es gibt offensichtlich diesen starken Motivator, dass ich was sozial Sinnvolles tue. Ne? Wenn ich dabei noch gute Arbeitsbedingungen und Geld habe, ist das natürlich noch besser. Also man ist wahrscheinlich auch als Arzt, der nicht nur am Geld extrinsisch interessiert, sondern vielleicht auch daran, den Leuten irgendwie Gesundheit näher zu bringen. Aber trotzdem, gerade in solchen Berufen, ist es halt das offenkundig vorhandene Motiv. Und man muss das einfach auch anerkennen und in bestimmter Weise fördern. Aber, jetzt kommt natürlich das große Aber, auf das ich auch raus will, oder auf was Sie gesagt haben, warum würden Sie denn nicht mehr machen? Ja. Also Sie haben ja immer noch dieses starke Motiv, Sie sehen aber, die Bedingungen sind zumindest in unserer Gesellschaft so absolut scheiße. Ja. Was passiert denn da? Hält man das aus psychisch? Halten Ihre Leute das aus?
Also ich weiß nur, bei meiner Mutter, die ist jetzt neues Krankenhaus gekommen, ja. Und dort sind die Bedingungen sehr schlecht.
Ja.
Und es ist so, dass die Leute teilweise auch Nervenzusammenbrüche haben und jetzt auch für schon früh Rente gehen, ja. Und was nicht aushalten.
Also man kommt da offensichtlich in Schwierigkeiten. Sie und dann Sie? Ja,
ja, das ist einfach, dass diese Jobs nicht wirklich gewürdigt werden. Das wurde ja schon viel helfen, wenn man einfach ein positives Feedback bekommen würde. Aber im Grunde wird man da, habe ich den Eindruck, mehr verrückt anerklärt, weil man halt so eine Job macht, aus welcher Motivation auch immer. Und dann, ja, ein bisschen alleine gelassen worden. Und wenn das sich ändern würde, würde das wahrscheinlich schon viel mehr bringen.
Weil auch das, also zum Teil natürlich an so simplen Arbeitsbedingungen hängen. Also ich kenne auch jemanden, der ist so einer dieser wirklichen Ärzte, die wirklich motiviert sind. Ja? Aber also seitdem er also immer 72 Stunden hintereinander Bereitschaftsdienst im Krankenhaus hat, passiert genau das. Ja? Also irgendwann sagt, das halte ich nicht mehr durch. Ja, wie war das
auch? Ich habe auch Zivildienst in alten Wohnheim gemacht und die Leute, die gearbeitet haben, die haben schon darüber gekostet, weil es scheint wirklich tierische Arbeit sein, die sie leisten. Und das geht auch, glaube ich, ziemlich in die Psyche ein. Die Leute werden da teilweise verschleißen, dann nach 3 Jahren können sie das nicht mehr machen teilweise. Es gibt sicher auch manche, die das 25 Jahre machen, 30 Jahre machen und trotzdem danach rauskommen, als es sein ist. Also es ist, glaube ich, kommt aufs Innere der Person an und wie die damit fertig werden. Manche verschleißen da innerhalb von 3 Jahren, weil sie damit nicht klarkommen. Die werden nur angemerkt, zum Beispiel von den Bewohnern oder von wem auch immer, von den Kindern der Bewohner oder wie auch immer. Und kommt damit nicht klar, während andere wiederum damit klarkommen. Das kommt auf die Person an, die das macht. Und ich glaube.
Also, wir haben da einen persönlichen Faktor offenbar schon drin, ja, der natürlich auch durch Äußeres gestützt wird. Denken Sie daran, früher waren ja die Kranken und die Altenpfleger die Nonnen. Ne? Das war schon eine ganz sehr spezielle Persönlichkeitsstruktur, der Liebesdienst am Nächsten und so. Ein richtiges Problem ist ja erst das durch die Professionalisierung geworden, wo man das gewissermaßen als Job betrachtet hat. Ja.
Dass man das mit der mit dem Ansehen der Arbeiten ändern kann, hat man ja irgendwie mit der BSA gesehen. Die haben eine Werbekampagne gemacht, ja. Wo sie halt jeden Müllmann zum Helden gemacht haben. Zum Helden, das weiß ich nicht, der Straße irgendwie. Ja. Wo dann stand so, weiß nicht wo, das war eine Werbung nach außen und nach innen. Ja. Also die Leute, deshalb glaube ich halt auch nicht, dass die Jobs da jetzt irgendwie weniger attraktiv geworden sind, sondern die sind da jetzt speziell, glaube ich, eher attraktiver geworden. Ja.
Dann haben Sie natürlich als Müllmann zwar das Problem geringer Bezahlung und geringer sozialer Einschätzung, aber Sie haben nicht dieses Problem dieser extrem schlechten Arbeitsbedingungen. Ne? Die soziale Einschätzung ist damit offensichtlich zumindest versuchshalber besser geworden. Ich würde auch sagen, das hatte schon einen Effekt. Ja?
Ich denke, wenn man jetzt diesen gesellschaftlichen Aspekt bei so einer Motivation untersuchen will, dann kann man, glaube ich, auch mal fragen, was passiert, wenn jetzt jemand was gelernt hat, weil er dachte, es ist jetzt gesellschaftlich nützlich und hinterher festgestellt hat, dass es gar nicht gesellschaftlich nützlich ist. Also wie groß ist dann der Schaden sozusagen? Und ich denke mal, bei so einem Altenpfleger oder Krankenpfleger, der hinterher vielleicht feststellt, dass seine Tätigkeit gar nicht gebraucht wird oder vielleicht sogar einen schädlichen Effekt hat, also wir haben dann so ein bisschen jetzt erzählt, dass die Alten das gar nicht wollen oder wie auch immer, dann wäre er glaube ich schon sehr demotiviert und würde sich da große Sorgen machen. Also ich denke schon, dass da dieser Faktor auch eine große Rolle spielt.
Ja, aber ich meine, dass das wirklich nicht gesellschaftlich nützlich ist, ist ja ein bisschen schwierig. Aber es hängt vom Feedback ab. Ne? Häufig ist es ja so, dass gerade ältere, kranke Leute auch noch, sagen wir mal, freundlich, sehr unfreundlich sind.
Also wenn er das jetzt zum Beispiel so wegen Geld machen würde oder so, dann würde ich das vielleicht nicht so
großartig. Würde das ein bisschen cooler machen. Das heißt, manche überstehen es sogar besser, wenn sie extrinsisch motiviert sind. Aber es kommt eigentlich bei allen, sofern sie intrinsisch motiviert sind und sofern sie nicht einen sehr starken inneren Halt haben, also Typ Nonne oder sonstige starke persönliche Stabilität, zu einem Phänomen des Zusammenbruchs. Ja? Also dass diese Motivation dann irgendwann immer mehr gefährdet ist, so wie er es ja sehr anschaulich beschrieben hat. Wissen Sie zufällig, wie das heißt in der psychologischen Stressforschung, was da passiert? Schöner, natürlich auch ein englischer Ausdruck wieder. Burnout, ja. Also Burnout heißt Burnout. Das sogenannte Burnout-Phänomen. Das heißt, man ist wahnsinnig schnell ausgebrannt. Ja. Und dieses Burnout-Phänomen finden Sie tatsächlich in allen Bereichen sehr stark, wo es um soziale, sozialgesellschaftlich nützliche Tätigkeit geht. Ja. Gleichzeitig aber die äußeren Bedingungen sehr schlecht sind. Also Sie finden zum Beispiel Burnout relativ wenig beim Müllfahrer, auch wenn der relativ schlecht anerkannt ist, ob nur mit DSR-Werbung oder nicht. Aber Sie finden es eben bei Krankenpflegern und Altenpflegern sehr, sehr stark. Ja. Und Burnout hat dann im Wesentlichen immer zwei Ausgänge. Ja. Der eine Ausgang ist, man geht kaputt dabei in irgendeiner Weise, was dann auf Frühverrentung oder Ähnliches rausläuft. Man hält das nicht mehr aus. Ja? Also, dann habe ich also 10 Jahre lang die Scheiße der Leute weg und so weiter. Ja? Können Sie sich ja vorstellen. Und das zweite ist, was fast noch gefährlicher ist, man wird dann sehr, sehr cool. Ja? Das ist dann dieser Typ von Alten- und Krankenpflegern, den man besser nicht begegnet, die vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch dieses soziale Motiv hatten, aber nur das heißt, unter den Bedingungen und das ist ja alles und so weiter und so fort. Und dann machen sie das eben in einem sehr kalten und geschäftsmäßigen Sinn, was natürlich auch nicht so der Sache ist. Was ziehen wir jetzt daraus für einen Schluss? Also wir könnten natürlich erstmal diesen ganz problematischen gesellschaftlichen Faktor ansprechen, dass es Tätigkeiten gibt, die sozial enorm notwendig sind, aber nicht richtig geschätzt sind. Aber das können wir dann auch schon gleich wieder vergessen, zumindest für diese Lehrveranstaltung. Da können wir ja nichts ändern daran. Für die Lernmotivation kann man gewissermaßen den Schluss ziehen, es ist ein sehr wichtiger, aber auch sehr gefährdeter Motivator. Ja? Also quasi darauf zu bauen, dass sowas anhält, auch unter den schlimmsten Bedingungen und ein Leben lang ist, also geradezu wahnsinnig. Ja. Wollten Sie noch was ergänzen? Sie entsprach auch, Sie waren wahrscheinlich auch froh, wie Sie da wieder weg waren, was?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Man soll, ich glaube, das ist ein Erlebnis für sich. Also, man sollte das schon mal durchgemacht haben, aber unbedingt wieder durch, würde ich es nicht gerne. Also,
ja.
Kann man auch verzichten.
Genau. Es gibt übrigens auch noch eine Gruppe, die sehr stark unter dem Burnout leidet. Wissen Sie das? Außer diesen ganzen Krankenpflegern?
Lehrer.
Die Lehrer, genau. Die Lehrer sind also, das ist auch der Grund, worüber dann immer die ganze Welt schimpft, warum die so früh verrentet sind. Das ist natürlich zum Teil auch ein Faktor der Arbeitsbedingungen. Versuchen Sie mal in Kreuzberg oder Neukölln so eine Schule von 9- oder 12-Jährigen, da so eine Klasse von 9- oder 12-Jährigen über die Runde zu bringen. Ja, der übliche Ausspruch ist, wenn sie alle noch leben am Ende des Schultags, dann war es schon gut, vom Beibringen ist keine Frage mehr. Ja. Aber es ist natürlich auch etwas, was sehr stark wiederum von der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden abhängt. Ja. Lehrer hat relativ wenig Burnout, trotz relativ schlechten Bedingungen, wenn er irgendwie das Gefühl hat, dass die Lehrenden, also in dem Fall seine Schüler, davon profitieren, was er tut und das auch irgendwie anerkennen und ihm merken lassen. Also eine ehemalige Studentin von mir, die hat nur so ungefähr, was Lehrer betrifft, den allermiesesten Job, den man sich überhaupt nur denken kann. Ich will ihn Ihnen gar nicht ausführen, aber die ist also mehr mit dem Jugendamt und der Polizei beschäftigt bezüglich ihrer Schüler als mit Schule. Ja. Trotzdem ist die immer noch wahnsinnig eifrig dabei, ja. Weil irgendwie diese Knilche es verstehen, ihr beizubringen, dass sie also das schätzen, was sie tut. Ja. Und das ist etwas, was Sie natürlich generell übertragen können, jetzt auch auf die Lehrmotivation im Bereich der Weiterbildung. Lehrmotivation burns out, also bricht wahnsinnig schnell zusammen, ja, wenn man nicht das Gefühl hat, die Betroffenen interessieren sich dafür und melden zurück, dass sie da irgendwelche Fortschritte machen. Ja. Das können, müssen Sie als Lehrende auch wissen. Ja.
Also was denn ein Lehrer, der ausgeburnt ist, sozusagen einer, der einfach seinen Unterricht hält, ohne dass ihn interessiert, was die Leute machen, ob die zuhören oder nicht? Oder?
Ja, also wir verschieben wir das mal, was die Burnout-Lehrer machen. Ja. Jetzt geht es ja erstmal darum zu verhindern, wie sie eventuell diesen Burnout kriegen können. Ja. Und da ist tatsächlich wichtig, dass es irgendeine Art von sozialen Kontakt und Feedback gibt. Ja. Und jetzt sind wir nicht so problematisch in der Weiterbildung, obwohl ich auch schon eine Menge Weiterbildungen mit Burnout gesehen habe, wo das einfach auch so ist. Ja. Die Konsequenz für Sie als quasi Objekte, Zuhörer von Leuten, die Ihnen was beibringen wollen, ist, Sie können diese Leute tatsächlich steuern. Ja. Also wenn ein Seminar gehend langweilig ist, ja, dann kann es natürlich sein, dass mit dem Lehrenden ohnehin Hopfen und Malz verloren ist. Das können wir sein lassen. Ja? Aber wenn das nicht so der Fall ist, dann ist es ebenso die Schuld von Ihnen als Lernende, als die Schuld von dem Dozenten. Ja? Jeder Dozent wird um 3 Klassen besser, wenn er irgendwie das Gefühl hat, die interessieren sich für den. Ja? Und er wird um 3 Klassen schlechter, das können Sie auch feststellen, das können Sie sogar dann an der Mimik feststellen, wenn er das Gefühl hat, die Leute interessieren sich nicht für einen. Da gibt es also ganz simple Geschichte, die schwätzen dauernd oder sie gähnen einen an oder so, rum, ja. Können Sie sicher auch bei mir verfolgen, aber auch bei anderen Lehrpersonen. Ja. Also Sie machen sich das Leben selber schwerer als das, wenn Sie sowas einfach gewissermaßen unabsichtlich oder gar absichtlich tun. Ja. Passiert übrigens auch sehr häufig in diesen Fällen, wo das Autoritätsgefälle zwischen Lehrenden und Lernenden nicht so der Fall ist oder sich sogar umkehrt. Also ein klassischer Fall sind irgendwelche Vorträge, die irgendwelche Leute halten müssen, die sich auf was bewerben oder die habilitieren wollen oder auch die Promoventenvorträge. Ja. Sie können also die Qualität dieses Vortrags steuern und das ist ganz gemein, ja. Also man kann es aber auch positiv interpretieren. Ja. Brauchen Sie nur testen, auch bei, wenn ein anderer Studienkollege von Ihnen ein Referat hält. Ja. Sie können ihn in seinem Referat relativ schnell fertig machen, indem Sie eben solche Sachen machen, gähnen oder auch ab und zu den Kopf schütteln und dann irgendwas notieren. Das habe ich als Dozent natürlich sehr viel besser, ja. Aber können Sie auch. Ja. Und Sie können das Referat einfach dadurch besser machen, dass Sie wenigstens den Eindruck machen, interessiert hinzuhören. Die Leute, die einem positiv gewogen sind, sollten dann ab und zu mal freundlich nicken oder so. Ja, Sie werden es nicht glauben, aber ich habe da jetzt wirklich meine 30 Jahre Erfahrung auch bei Referaten von Studierenden. Das spielt eine wahnsinnige Rolle. Ja? Der kriegt eventuell dann von mir oder von sonstigen Lehrern eine Note besser, bloß weil sie ihm so geholfen haben. Ja? Was natürlich auch nachher heißt, dass man nicht weggeht, sondern noch ein bisschen diskutiert und so. Ja? Also wenden Sie das vor allem gegenüber Kollegen, aber auch gegenüber Ihren Lehrenden an. Sie kommen dadurch tatsächlich besser weg. Ja? Die andere Seite ist jetzt natürlich, wie gehen Sie mit einem einem ausgebrannten Lehrer um? Ja? Das merken Sie einfach daran, dass der sein Zeug runterzieht und keinerlei Lust da an irgendetwas sonst hat. Ja? Da gibt es eigentlich nur die Methode, wenn es geht, bleiben Sie weg. Ja? Also ich kann mich da erinnern an einen Dozenten, den ich hatte, der hatte immer in der ersten Stunde 130 Zuhörer und in der vierten Stunde noch 7. Ja? Das war die absolut adäquate Methode, kann ich Ihnen versichern. Ich bin ja auch nach der dritten Stunde weggegangen. Ja? Er hat sich dann gerecht und hat eine empirische Untersuchung gemacht, in der er feststellt, dass die junge Generation sehr viel dümmer ist als alle vorhergehenden. ist schon 30 Jahre her, ja. Wenn er heute nochmal den Test machen würde, käme er wahrscheinlich auf Minusergebnisse. Aber trotzdem, das kann man natürlich machen. Ja. Und ansonsten wenn es da keinen Ausweg gibt, ist das eine Katastrophe. Ja. Da gibt es auch nichts mehr zu motivieren. Sie und dann sind
ja. Ja, das wollte ich aber nicht so sehen. Wenn ich jetzt dem Lehrer gegenüberstehe, also sein Vorteil des Unterweis, wenn ich also merke, der ist das nicht motiviert, der erzählt das jetzt so, auf ja. Einer Art ist er nicht. Dann kann man den schon so wieder hinkriegen. Also wenn er sich jetzt nicht völlig stolpert und sagt halt alle die Kappe und hört mir zu, dann kann man schon mal nachfragen oder sich schon Sachen nochmal Interesse praktisch
also
stärker anbringen.
Und dann kommt er vielleicht auch wieder aus seinem Trotz. Stimme ich Ihnen auch zu, es war jetzt diese Hypothese, was mache ich mit dem, der völlig Burnout ist. Ja? Aber so völlig Burnout sind sie in der Regel dann doch nicht. Also man sollte nie die Hoffnung aufgeben.
Eigentlich ist das Problem ja immer, dass der Lernende davon ausgeht, dass es die Leute gar nicht interessiert. Genau. Also er kommt ja schon so rein. Und wenn man ihn dann vom Gegenteil überzeugt, dann geht es um
alles. So ist es, ja, ja. Und das Problem ist natürlich auch, dass die gerade die jungen Lernenden zu viel erwarten. Ja? Also die erwarten eigentlich immer dass die Lernenden einem mehr oder weniger um den Hals schütteln und das das Allertollste finden, was es gibt. Deswegen sind junge Lehrer auch besonders von diesem Burnout-Problem betroffen. Ja. Man muss da also quasi dann auch durch und ein gewisses Maß an Abgebrühtheit haben, ja, dass sie vielleicht auch bei mir bemerken, okay, einen gewissen Geräuschpegel, ja, und einige, die einem angehen, die steckst du so weg, ja, nur wenn das ein bisschen zu stark wird, ja, dann wird es ein Problem, ja. Und das ist natürlich auch die Verhaltensrichtlinie, die Sie als Lehrende dann haben sollten, ja. Lassen Sie sich also, wissen Sie, dass Sie gesteuert werden durch die Lernenden, ja, aber übertreiben Sie diese Steuerung nicht, sondern setzen Sie dann natürlich auch gewisse stabilisierende Perioden dagegen. Ja. Aber natürlich ist dieses Burnout-Problem bei den Lehrern stark. Immer wenn ich sie treffe, so einige aus meinem Jahrgang haben ja auch Lehrer studiert, sind alle schon längst früh verrentet. Ja. Interessante Gesprächsthemen, die sie da haben. Es geht immer nur um irgendwelche Tricks, wie man also irgendwelche Rentengeschichten noch kriegt. Ja. Da war wirklich das Problem, dass sie irgendwann mal sagten, ich habe keine Lust mehr da. Ja? Also der Betrieb ist katastrophal. Ja? Wenn Sie so einem passieren, der Sie weiterbilden möchte, dann ist es natürlich besonders schlecht. Also zunächst mal generelle Sache, gesellschaftlich nützlich ist ein Problem. Burn ist einerseits ein wichtiger Faktor, aber es ist ein Problem im Zusammenhang mit dem Burnout. Und gerade bei Lehrenden, Lernenden muss man dieses Wechselspiel beachten, dass man da sowohl als Lehrender wie als Lernender eine ganze Menge bewirken kann. Ja? Und das ist etwas, was Sie vielleicht sogar jeden Tag einsetzen können. So, jetzt kommen wir aber zu der Geschichte mit dem guten sozialen Klima. Ja? Das haben wir ja von dem Prestige abgesetzt. Ja? Kann soziales Klima, kann also der Wunsch, in einem guten Team zu sein und sich mit diesem Team weiterzuentwickeln, ja? Kann das ein Motivator sein? Was würden Sie sagen?
Ja? Also ich würde sagen, ja, weil wenn man in einem Team arbeitet, wo man sich wohlfühlt und wo die Arbeit, die man halt macht, anerkannt wird, dann arbeitet man viel lieber in der Gruppe, als wenn man irgendwie, weiß nicht, in einem Team arbeitet mit 10 Mann und man wird kritisiert. Dann denkt man sich, wozu macht man denn das Ganze? Man steckt so viel Arbeit rein und Mühe und dann wird man es noch nicht mehr belohnt. Dann hat man natürlich nicht so eine Motivation, wie wenn man, weiß ich nicht, mal sagt, bekommt, es war gut gewesen und es hat was gebracht und weiß ich nicht. Also dann ist man natürlich viel gut motivierter.
Das ist auch dieses Konzept der sogenannten lernenden Organisation, ja, dass man auch in einem Betrieb, besser ist natürlich ein kleiner als ein großer, so eine allgemeine Atmosphäre, wir wollen immer on top sein, ja, und deshalb werden wir weiterlernen, durchaus erzeugen und auch eine Zeit lang durchhalten kann. Aber es gibt natürlich auch Probleme. Und was meinen Sie?
Wenn es jetzt darum geht, Gruppenarbeit ein Motivator, also ein gutes Team Motivator ist auf jeden Fall, weil Punkte, die wir vorher genannt haben, also dass die Arbeitstätigkeit angenehmer wird, abwechslungsreicher und so, ja, damit auch ganz stark zusammenhängt. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich jetzt auch kritisch in einem Team auseinandersetzen kann, wird es auf jeden Fall abwechslungsreicher. Und in dem Moment, wo mir das Team, wo ich mit einem Team arbeiten tue sozusagen und nicht alleine tue, wird es auch angenehmer. Und also man kann das dann praktisch alle Sachen, die vorher einzeln ertragen, das Team als so ein, also Gesamtfortschritt.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass gute Teams sich gegenseitig helfen kann. Nicht? Also man lernt sich meistens auch im Team besser als alleine. Ja?
Ich kann eigentlich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich weiß noch, ich war drittes Semester und habe ein Java-Praktikum belegt und das Problem in der Gruppe, also die Gruppe, die Leute waren 13. bis 14. Semester, also schon ein erheblicher Unterschied überhaupt im Wissen.
Ja.
Und dementsprechend wurde ich auch behandelt und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich nach 3-4 Wochen die Gruppe verlassen habe. Also weil es überhaupt kooperativ also ging gar nicht.
Und es war auch nicht möglich, dass Sie quasi sagten, okay, ihr seid älter, aber bringt mir mal was bei.
Und ich meine, die ersten Argumente waren, du musst es jetzt auch können, setz dich mal hin, wir können es dir. Und du so, aha, okay, gar nichts.
Also man sieht daraus, dass auch die Geschichte mit dem Lernen, der Lernmotivation innerhalb eines Teams wieder ihre Kehrseiten haben kann. Nicht? Also es kann sein, dass einfach die Stimmung in der Gruppe nicht gut ist, was wir bisher unterscheiden haben. Ja, aber Sie hatten sich noch gemeldet?
Ja. Ich habe auch letzte Woche darüber beraten, war ein Problem. Man muss aber die Gruppe selbst halt dafür sorgen. Man muss in der Gruppe auch in der Lage sein, im Team arbeiten zu wollen. Und das war anscheinend bei ihr nicht der Fall.
Ich wollte
aber nicht nur jetzt. Ich meine, die ganze Gruppe muss dazu in der Lage sein. Das reicht nicht, dass nur einer von 10 dazu in der Lage ist. Das ist nicht mein Sinn. Machen wir jetzt nach dem Motto. Man muss halt schon
Also sagen wir einfach, Team kann Motivator sein, aber nur, das ist eigentlich wieder so, wenn es drumherum auch einigermaßen stimmt und die Leute sich vertragen und gegenseitig unterstützen wollen. Wenn da ein Arschloch da drin ist, dann hängt euch da einfach ziemlich umgekehrt.
Ich glaube nicht, dass es mit Arschloch zu tun hat. Das ist eine Sache, die wir bei Lernziel und Lernbedingungen eher definiert haben. Wann ist eine Lernbedingung gegeben? Und das ist, wenn die Teilnehmer bzw. bei ihr in der Gruppe den gleichen Wissensstand haben, auf den sie aufbauen können. Und sie war einfach noch nicht so weit in dem Fall.
Ja. Aber es wird ja häufig gesagt, gerade bei unterschiedlichen Wissensstand kann man sich gut gegenseitig helfen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Also wiederum zusammengefasst, Lernmotivator, im Team, in der Gruppe, angenehmes Klima, okay, aber das Klima muss wirklich angenehm sein, sonst kann das ein Problem sein. Und man muss, glaube ich, auch noch ergänzen, ich sehe schon, es kommt gleich die Pause, ja, aber den Einsatz will ich noch ergänzen, man muss auch ein Typ sein dazu. Ja. Es gibt auch Einzelgänger und die haben auch ihr Recht zu existieren. Denen ist meistens dann in der Gruppe ein Horror. Okay, jetzt aber die Pause und dann... Immer wenn ich besonders leise bin, seid ihr besonders laut. Hat also erstmal gesagt, dass es das generelle Lernmotiv gibt, dass das aber ein bisschen problematisch ist, das braucht das zusätzliche Schwungrad. Dann hatten wir gefragt, gibt es Motive, die sich aus der Arbeitstätigkeit ableiten? Da hatten wir vor allen Dingen hervorgehoben, dass die Arbeitstätigkeit eben durch den Lernprozess und nach dem Lernprozess besser werden soll, im Sinne der Kriterien, die wir schon kennengelernt haben, also größerer Handlungsspielraum, geringere zeitliche und sonstige unangenehme Belastungen, aber vielleicht auch im Hinblick auf etwas wie abwechslungsreicher und Ähnliches. Dann hatten wir dieses schwierige Problem, ist die soziale Nützlichkeit ein Motivator, sehr ausgiebig erörtert, inklusive des Burnout-Problems, das dabei auftritt, und sind dann zu der Frage gekommen, ist eine lernende Organisation, eine Organisationsform als Gruppenarbeit und so förderlich. Und auch das hatten wir also mit Ja, aber gekennzeichnet, aber doch eher förderlich als was anderes. Dabei waren wir aber dann unmerklich schon auch in die Lerngruppen, nicht die Arbeitsgruppen gegangen. Man müsste ja unterscheiden, erstmal ich arbeite in der Gruppe und da herrscht ein gutes Lernklima, das wirkt als Motivator. Oder aber ich habe die Gruppe nur dazu, dass ich lerne. Ja, das war ja auch das Problem mit den 3. und den 13. Semestern. Damit haben wir mehr oder weniger schon den Eingliederungspunkt verlassen und sind zum anderen fließend übergegangen. Schadet uns ja nicht, wir müssen ja nicht unbedingt total systematisch sein. Damit wären wir dann aber auch bei dem 3. Unterpunkt des Kapitels 2. Ja, es kann ja sein, dass ich wirklich motiviert bin, dass der Job wirklich besser wird, wenn ich das kann. Es kann auch sein, dass ich ein Mensch bin, der durchaus neugierig ist, aber trotzdem funktioniert es halt in diesem konkreten Weiterbildungsfall überhaupt nicht. Die Sache ist total langweilig oder sonst was. Und deshalb ist es aus mit meiner Motivation. Das heißt, es muss auch eine Motivation geben, die aus dem Lernprozess kommt, nicht aus der Arbeitstätigkeit. Ja. Und das brauchen wir jetzt nicht so intensiv diskutieren, hätten eh nicht mehr die Zeit dazu, weil es sich eigentlich aus dem, was wir letztes Mal alles gesagt haben, ziemlich gut ableitet. Ja. Es heißt natürlich, wenn die Motivation aus dem Lernprozess kommt, müssen erstmal die Lernbedingungen einigermaßen akzeptabel und nicht katastrophal sein. Das Zweite, was passieren muss, ist natürlich, dass das Lernziel deutlich ist und auch von mir als sinnvoll anerkannt. Ja. Was dann aber noch sehr wichtig ist, ist, dass das Lernziel auch realistisch sein muss. Ja. Es gibt sowohl Lernende wie Lehrende, die es für gut halten, wahnsinnig hohe Lernziele zu setzen, mit dem Resultat, dass sie dann natürlich systematisch immer auf die Nase fallen. Ja. Insbesondere bei Lernenden spielt das oft eine ganz große Rolle. Ja. Das sind die Leute, die sich wahnsinnig hohe Ansprüche stellen, dann automatisch mit diesen hohen Ansprüchen untergehen und in der Konsequenz sich dann überhaupt nichts mehr zutrauen. Die Psychologen nennen das die Misserfolgsorientierung. Ich weiß nicht, ob Sie solche Herzchen in Ihrer Bekanntschaft haben oder ob Sie selbst dazu neigen. Das ist also etwas, was auf die Lernmotivation außerordentlich negativ wirkt. Ja. Erst will ich also der tollste Crack sein, bin dann schon enttäuscht, wenn es mal eine 3 wird, ja, und dann traue ich mir nichts mehr zu und komme von der 3 nicht hoch. Diese Problematik ist ganz besonders schwierig und dagegen muss man dann auch einen konkreten Fall angehen. Ja. Ein weiterer Punkt, der aus dem Lernprozess ist, den wir auch jetzt schon fast zum Erbrechen oft angesprochen haben, es muss natürlich ein alters- und bildungsadäquates Vorgehen sein. Das heißt also, was ich immer wieder sage, keinen Schulunterricht in der Weiterbildung, die reagieren darauf schlecht, ja, und finden das furchtbar und entwickeln Ängste, was Händchen nicht lernt und ähnlicher Unsinn. Ja. Deshalb also immer praxis- und projektorientiert ausbilden, dann kommt man um diese Motivationsprobleme raus. Ein weiterer Punkt jetzt im Lernprozess, da können wir das wiederholen, was wir schon angesprochen haben. Wenn Sie das in Gruppe machen, sei es als Lehrender die Gruppe organisieren oder auch als Lernender, ja, passen Sie auch da auf. Es muss wirklich eine unterstützende Gruppe sein, die harmoniert. Wenn es das nicht ist, dann lassen Sie das lieber mit der Gruppe und machen es lieber allein. Ja. Was aber auch zum Beispiel heißt, das hatte ja die Kommilitonin auch schon angesprochen, wenn Lernarbeit in der Gruppe bedeutet, dass man überfordert ist, ja, dass die einen zu viel aufhalten oder dass die alle so viel besser sind, ja, dann ist das auch schädlich. Also auch dieses sollte man sein lassen. Ja. Das ist bitte kein Plädoyer für Trittbrettfahrerei, aber man muss irgendwann auch mal wissen, wann ist eine Gruppe gut und wann ist eine Gruppe schlecht. Ja. Und wenn die Gruppe schlecht ist für einen, dann sollte man es sein lassen, dann wird sie mehr demotivieren. Was weiterhin auch sehr, sehr wichtig ist, vermeiden Sie alle Formen von Übermüdung und Monotonie. Sowohl als Lehrender bei Ihren Lernenden als auch als Lernende. Ja, also gerade im Selbststudium, man neigt häufig dazu, sich zu viel pro Zeiteinheit vorzunehmen. Ja? So nach dem Motto, 3 Nächte und dann habe ich mir das reingezogen. Ja? Das Resultat ist, da können Sie relativ sicher sein, dass Sie also in Ihrer weiteren Lernmotivation ziemlich geschwächt sind und zusätzlich auch, dass Sie wahrscheinlich von all dem nichts mehr im Kopf haben. Ja? Das heißt also, vermeiden Sie entsprechend auch Monotonie. Wenn Sie lehren oder wenn Sie auch im selbstorganisierten Studium lernen, gucken Sie, dass Sie das abwechslungsreich machen. Bleiben Sie nicht an einer Sache, die gegebenenfalls auch wirklich auch noch ihre langweiligen Aspekte hat, zu lange, versuchen Sie dann wieder, sich was anderes anzuwenden. Ja. Das Entscheidende ist, dass oft auch gute Lernkonzepte an solchen Sachen kaputt gehen, ja, an einer zu starken Erfolgs- oder Misserfolgsorientierung oder an Prüfung oder Monotonie. Nun können Sie sagen, wozu machen wir eigentlich den Teil C mit den Methoden, da kommt das alles vor, das ist eigentlich auch so. Ja. Also wenn Sie die Methoden, die ich Ihnen im Rest der Lehrveranstaltung vorstellen möchte, einigermaßen sinnvoll und kreativ anwenden, dann passiert im Prinzip das alles nicht. Ja. Trotzdem muss man da schon noch ein bisschen zusätzlich auch auf Sachen achten, zusätzlich zu den guten Methoden. Und da gehört eben zum Beispiel die Abwechslung rein, da müssen wir uns abwechslungsreiche Aufgaben sich stellen oder den Lernenden stellen. Ganz wichtig sind auch die Pausen. Ja? Ich habe häufig den Eindruck, dass die Leute den positiven Effekt von Pausen nicht kennen. Vielleicht merken Sie es ja wenigstens an unserer kleinen Kurzpause hier, dass das einen positiven Effekt hat. Aber auch wenn ich da an diesen Computerarbeitsplätzen vorübergehe auf dem Weg in mein Büro, da habe ich manchmal das Gefühl, die hängen da jetzt schon 2 Stunden davor und das auch noch in völlig verspannter Sitzhaltung, da kann man einfach nichts lernen. Ja? Im Grunde können Sie sich merken, je komplexer das ist, was Sie lernen wollen, desto mehr Pausen müssen Sie machen. Ja? Und zwar sind 5 Pausen à 5 Minuten besser als eine à 25 Minuten. Die einzige Einschränkung, die es dazu gibt, die ist Ihnen auch klar, wenn Sie so irgendwo gut dran sind und das Gefühl haben, jetzt kriege ich gleich das, was ich wissen will oder jetzt bin ich gleich mit einem schönen, eleganten Programm fertig, ja, dann ist es natürlich wahnsinnig, 3 Schritte davor eine Pause zu machen. Ja. Das macht aber auch keiner. Ja? Aber häufig ist es ja so, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr weiter. Jetzt funktioniert es nicht. Und anstatt dann also die Spannung der Nackenmuskeln zu erhöhen und das erzwingen zu wollen, ist es sehr viel besser, einfach wegzugehen. Ja? 10 Minuten weggehen. Man kann ganz was anderes denken. Ja? Möglichst sogar versuchen, nicht an die Geschichte zu denken. Wenn Sie dann wieder hinkommen, kann es sein, dass Ihnen die Lösung plötzlich einfällt. Jedenfalls fällt sie Ihnen mit Sicherheit besser und schneller ein, als wenn Sie da gehockt hätten und die Lösung erzwungen hätten. Das wird, das werden wir auch im Seminar wahrscheinlich von den Referentinnen vorgetragen finden, sich auch ganz gut, lässt sich auch ganz gut experimentell nachweisen, also sinnvoller Einsatz von Pausen, nicht bloß in der Arbeit, sondern auch beim Lernen. Aber es ist einfach wichtig für jeden im Selbststudium, ja? Deshalb betone ich es auch so, sie machen wahrscheinlich viel zu wenig Pausen, wenn sie studieren. Und man sollte viel mehr machen und in unserem ganzen organisierten Lernprozess ist das sowieso eine Katastrophe mit den Pausen, die sind da immer zu wenig. Ja? Was Sie auch beachten müssen, um Demotivierungen zu verhindern, ist, machen Sie rechtzeitig Reflexionsphasen. Ja? Als Selbstlernender mit sich selber, als Lehrender mit den Lernenden. Man kann, wenn man so das Gefühl hat, oh, jetzt fängt es an, in allgemeine Apathie überzugehen, durch so etwas tatsächlich versuchen, etwas noch zu retten, etwa einen Lernkurs oder wenigstens eine Lernstunde. Und das sollte man dann auch nicht vergessen. Und generell heißt das natürlich, Sie müssen das einbauen in eine ganz spezifische Art von Lernklima als Lehrender jetzt, aber sich gegenüber auch. Wenn man im Selbststudium ist, ist man ja gewissermaßen selbst der Lehrende und der Lernende. Ja? Und dieses Lernklima, damit es motivierend ist, kann man ganz einfach umschreiben, auch wenn es schwer ist zu verwirklichen. Es muss freundlich, aber fordernd sein. Ja? Sie erinnern sich ganz am Anfang mal gesagt, die nur freundlichen Lehrer, die bringen es auch nicht. Ja? Da hat man das Gefühl, da muss ich ja nichts lernen, da kriege ich auch so meine Eins. Dann ist es besser, ein bisschen streng zu sein, aber streng, ohne unfreundlich zu sein. Ja? Das ist das Entscheidende. Das ist ganz schwierig für jeden Lehrenden und das ist auch schwierig im Umgang mit sich selbst. Ja? Man soll sich eine Menge verzeihen, man soll sich nicht alles verzeihen. Ja? Man soll auch nicht gewissermaßen in irgendwelche Selbstbestrafungsaktionen gehen, weil man tatsächlich es nicht geschafft hat, sich in 3 durchwachten Nächten das anzueignen oder ähnliches. Ja? Bedenken Sie auch, dass das Ganze im Prinzip nur sinnvoll ist, insbesondere in der Weiterbildung, wenn die Leute ihr Zusammensein als Lehrende und Lernende als irgendwie sinnvoll ansehen. Ja? Wenn eine Seite das als ziemlich sinnlos ansieht, zum Beispiel, was brauche ich diesen Käse, ja? Dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Ja? Sei es, dass der Lehrende sagt, was soll ich diesen Käse da machen, diesen blöden Kurs, oder sei es die Lernende sagen. Ja? Das heißt also, Sie müssen auch im Lernprozess und besonders im Selbststudium darauf achten, dass Sie Ihre eigene Motivation nicht killen. Beziehungsweise, wenn Sie im Lernprozess sind, müssen Sie darauf achten, dass Sie die Motivation der Lernenden nicht killen. Und das tut man manchmal aus reiner Unachtsamkeit. Ja? Und wenn man da im Selbststudium ein bisschen freundlicher mit sich selber umgeht und im Lernkurs eben auch freundlich, aber fordernd mit den Lernenden, dann hilft das sehr viel mehr. Das wäre also der dritte Punkt. Und jetzt noch zu unseren Abschlussbemerkungen. Wenn Sie das jetzt so sich angeguckt haben, haben wir ja eigentlich festgestellt, dass es eine weitgehende Deckung gibt. Eine Arbeitstätigkeit, die mich motiviert, gar in der Gruppe und so, hat bestimmte Merkmale. Sie fordert mich, aber wir haben ein gutes Gruppenklima und so. Und eine Lerntätigkeit, der ich motiviert folge, hat eigentlich dieselben Merkmale. Ja? Es muss vernünftig sein, es muss sinnvoll sein, es muss aber auch ein bisschen ein Forderungsmoment drin sein. Ja? Und das ist natürlich nicht zufällig. Ja? Und daraus kann ich jetzt eins ableiten, und da komme ich jetzt auf das zurück, was Sie, glaube ich, Sie haben das ja letztes Mal gesagt. Der beste Motivator im Weiterbildungsprozess ist, wenn Sie die Lerntätigkeit mit einer Veränderung der Arbeitstätigkeit verbinden. Und zwar bei denen, die lernen sollen. Das heißt also, Sie führen irgendwas Neues ein, sei es eine neue Organisationsform, sei es eine neue Technologie. Ja? Dann ordnen Sie das nicht per Order de Mufti ein, also ab morgen wird Gruppenarbeit gemacht oder ab morgen wird mit XP gearbeitet, sondern beziehen Sie diejenigen, die das dann tun sollen, die sogenannten Betroffenen, heißt das in der Literatur immer, ja, in diesen Veränderungsprozess ein. Es wird ja hoffentlich vernünftig begründbar sein, warum Gruppenarbeit besser ist als Einzelarbeit. Wenn es nicht vernünftig begründbar ist, dann vergessen Sie die Geschichte sowieso. Wenn es vernünftig begründbar ist, dann werden es die Leute auch einsehen, die diese technische Veränderung, diese organisatorische Veränderung machen. Und es wird hoffentlich genauso vernünftig begründbar sein, warum Sie ein neues Softwarepaket einsetzen und dass die Leute deswegen umlernen wollen. Das heißt also, wenn Sie partizipativ vorgehen, wenn Sie technisch-organisatorische Veränderung im Betrieb auch mit den Betroffenen zusammen einführen, ja, was übrigens häufig sehr nützlich ist, meistens werden die Lösungen dann besser. Ja. Dieser Glaube, irgendwer oben weiß am besten, wie man sowas macht, ist meistens total falsch. Ja. Wenn Sie das tun, dann haben die Leute als Zielvorstellung die neue Arbeitstätigkeit. Sie haben sich mit ihr identifiziert, weil Sie ja daran mitgewirkt haben. Sie haben festgestellt, so ist es tatsächlich oder hoffentlich wenigstens besser. Und dann haben Sie gewissermaßen die Motivation, sich dazu zu qualifizieren, geschenkt dazu. Ja? Die kommt dann automatisch. Ich habe einen besseren Arbeitsplatz, ich habe mitgearbeitet, den zu formulieren. Und dann ergibt sich natürlich die Frage, ja, ja, was musst du jetzt dazu wissen? Ja? Wenn du wirklich Gruppenarbeit machen willst, dann musst du jetzt einiges wieder über Disposition, über Auftragsverteilung und Ähnliches wissen. Ja? Folgedessen brauchst du natürlich da irgendeine Qualifizierungsmaßnahme dazu. Oder wenn ihr wirklich mit diesen neuen, schönen werkstattprogrammierten Werkzeugmaschinen arbeiten wollt, ergibt sich von selbst, dass man mit denen auch lernen muss, umzugehen. Ja? Zum Beispiel in einem sogenannten Blechbearbeitungszentrum in der Gruppe. Ja? In all diesen Fällen haben Sie die Motivation gewissermaßen geschenkt und Sie haben natürlich auch die Mitarbeit der Betroffenen geschenkt in Frage der Festlegung. Was müsst ihr jetzt noch wissen? Ja? Was könnt ihr noch nicht? Was braucht ihr eventuell dazu? Was braucht ihr vielleicht auch nicht? Wenn die in den anderen Bereichen gelernt haben, mitzuarbeiten durch ihren partizipativen Ansatz, dann werden sie es in diesem Fall auch tun. Nun sind sie möglicherweise in den nächsten Jahren eher die Betroffenen als diejenigen, die so einen Veränderungsprozess organisieren. Ja? Aber einige von euch werden ja irgendwann auch mal Manager werden und dann sollten sie was von partizipativer Systemgestaltung etc. wissen. Aber auch als Betroffene, ja, ist es heutzutage legitim, diesen Anspruch zu formulieren und zu sagen, nee, wir akzeptieren nicht irgendwelche Änderungen, die von oben kommen, ja, sondern das sollen wir bitte mit uns ausführlich diskutieren und die sollen auch unsere Meinung dazu hören. Wenn Sie denen dann auch noch erzählen, dass Sie dann auch motiviert sind, sich weiter zu qualifizieren, ist das vielleicht noch ein gutes Argument. Generell aber jetzt mal wieder abgehoben von der persönlichen Involviertsein der Leute, kann man sagen, aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist das das Beste. Ich mache partizipative Arbeitsgestaltung und binde in diese Arbeitsgestaltung die Qualifizierungsmaßnahmen ein. Dann habe ich keine Motivierungsprobleme, dann habe ich wahrscheinlich auch den optimalen Vorgang, um eine technisch-organisatorische Veränderung einzuführen. Bedauerlicherweise ist das nicht so verbreitet. In Zeiten des Neoliberalismus ist es sogar weniger verbreitet, als es vor 10 Jahren vielleicht war. Ja? Das ändert aber nichts daran, dass es immer noch der vernünftige Ansatz ist. Vielleicht haben Sie ja auch etwa in der Softwaregestaltung sowas wie partizipative Softwareentwicklung mal gehört. Das ist natürlich da auch dazu. Ja? Wenn Sie mit den Leuten eine neue Software machen, die auch davon überzeugt haben, durch anfängliche Diskussionen, Prototyping und Ähnliches, dass die Software tatsächlich jetzt besser ist, ja? dann ist es kein Problem, dann auch noch anzubieten, jetzt zeigen wir euch auch noch, wie man mit der Software umgeht. Und dann sind sie eben im Bereich der Qualifizierung. Ja. Man sollte das aber auch nicht vergessen. Ja. Ist auch wieder wichtig. Es gibt manchmal so Projekte, wo sie denken, die eignen sich das dann alles von selber an. Das geht manchmal, manchmal geht es nicht. Also bei Gruppenarbeit geht es manchmal, aber mit neuer Technologie umgehen, das lernt man nicht so einfach. Ja. Also mit einer werkstattprogrammierten Werkzeugmaschine können Sie ohne Kurs sich nicht einarbeiten, es sei denn, Ihr Boss riskiert sehr viel, dass Sie die Maschine kaputt machen. Aber kein vernünftiger Mensch würde, nachdem alle beschlossen haben, dass wir es jetzt so verändern, dass wir Gruppenarbeit mit dieser neuen Technologie einführen, ja, dann auch dem Argument entgegenstehen und sagen, da brauchen wir auch eine spezielle Qualifizierung dazu. Deshalb also dieses der Abschluss und damit auch die Aufnahme Ihres Diskussionsbeitrages letztes Mal. Arbeitsgestaltung, Partizipation und Qualifizierung in einem ist der Königsweg der Arbeitswissenschaft. Wenn Sie irgendwo im Betrieb sind und vor einer betrieblichen Veränderung stehen, hoffe ich, dass Ihnen dieses einfällt und Sie dann daraus die Konsequenz ziehen. Ja,
ja, und kurz mal noch dazu. Also ich habe letztes Semester ein BWL-Kurs belegt, wo auch genau Partizipation genannt worden ist. Mhm. Ein großer Nachteil war natürlich, dass der Prozess sehr viel Zeit kostet, ja, und dann können gar nicht mal so versammeln, wo keine Veränderung passiert, weil die Leute eben alles kaputt reden. Ja. Und das spricht natürlich so ein bisschen dagegen.
Ja. Also, das mit dem Kaputtreden habe ich noch nie erlebt. Ja. Wenn es nicht geklappt hat, dann hat es deswegen nicht geklappt, weil oben im Management irgendjemand Muffenblasen gekriegt hat. Ja. Dass es dauert, das stimmt. Da kann man aber nur sagen, ein vernünftiger Ökonom setzt lieber einen höheren Zeitfaktor und danach klappt es, ja, als einen kurzen Zeitfaktor und es geht dann schief. Ja. Schiefgehen heißt einfach, die neue Technologie ist eine Investitionsruine und die neue Organisationsform funktioniert so lange nicht, ja, bis man dann sich entschließt, wieder zur alten überzugehen. Und das bringt es halt dann auch nicht. Okay, das war also nun das Ende dieses Teils W. In zwei Wochen weiter. Zwei Wochen. Thank you.